Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, schönen, weiten Welt. Heute ist der 29. November 2021. Andreas, schon wieder ein Monat nahezu beendet.
Ja, das ist richtig. Das geht wirklich großartig und schnell voran. Wir hatten gestern einen sonnigen Tag. Heute ist es ein bisschen grau bewölkt. Wir erwarten auch ein bisschen Regen, wobei ich im Moment es noch nicht erkennen kann. Aber die Luft ist klar, es ist schön. Gestern hatten wir wirklich einen brillanten, schönen Tag mit stahlblauem Himmel und Sonne. Und es ist ganz ungewöhnlich, wie schnell das denn hier wechselt miteinander. Und ich kriege schon wieder einen ganz kritischen Blick, weil meine Brille klappert. Und das hört man über das Mikrofon. Und das darf ich nicht. Also, ich bitte um Nachsicht, wenn es mal klappert im Hintergrund. Also, ich freue mich, dass ihr heute alle da seid und wir werden heute einen sehr spannenden Tag hier erleben.
Genau. Und bevor wir hier anfangen mit den vielen Meldungen, wo wir kaum noch Überblick haben, um ehrlich zu sein, weil es ja im Minutentakt hineinkommt, während all dies Weltgeschehen vor unseren Augen mehr oder weniger abläuft, changiert der See still und stumm vor sich hin.
Ja, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, weil ich habe heute in diesem Wust von Nachrichten gerade gesagt, ich kann nicht mehr, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Mittlerweile bricht mein Bild, was ich mir morgens immer aufbaue, von der derzeitigen Lage wie ein Kartenhaus zusammen. Aber wenn wir gleich anfangen, dann denke ich mal, werde ich das ein oder andere dann doch dazu sagen können.
Ja, wir bemühen uns hier strukturiert durchzumarschieren und euch einen Überblick zu geben, dass ihr selber nicht verzweifelt an der Flut der Nachrichten. Und da sind wir auch schon wieder bei dem sehr geschätzten Thomas Röper, Journalist in St. Petersburg, der die Lage von der anderen Seite der Welt beurteilt und beleuchtet. Die Situation, die wir so in unseren westlich orientierten Mainstream-Medien nur selten gespiegelt bekommen. Und deswegen heißt auch sein Portal Antispiegel. Und er hat uns einen neuen Bericht gebracht, wie das russische Fernsehen die neue Bundesregierung einordnet. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass mehr oder weniger da noch gelacht wurde, als es hieß, Frau Baerbock wird Weltinnenministerin. Aber inzwischen hat man das also auch realisiert. Es ist die Wahrheit. Und Röper hat uns wieder einen Artikel übersetzt. Er selber sagt, die Spekulationen in Russland ranken sich denn auch um die Frage, ob die Grünen und ihre Außenministerin Baerbock ihre radikal antirussische Politik durchsetzen können oder ob die SPD, die keine antirussischen Traditionen hat, sich mit diesem Kanzler durchsetzen wird. Und wie gesagt, also damit man einen Überblick bekommt, Hauptnachrichtensendung des russischen Fernsehens am Wochenende. Und hier ist die Übersetzung und da heißt es: Für Deutschland und die Europäische Union bricht eine neue politische Ära an. Welche Gefahren drohen Deutschland selbst, Europa und auch Russland? Und ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Die Schnelligkeit, mit der sich Olaf Scholz die Kanzlerschaft gesichert hat, ist auf seine Nachgiebigkeit bei der Verteilung der Ministerämter und seine generelle Bereitschaft zurückzuführen, eine Reihe von umstrittenen Themen unter den Teppich zu halten. Jeder hat bekommen, was er wollte, zum Beispiel die Grünen. Annalena Baerbock ist trotz Wahlniederlage nicht mehr Co-Vorsitzende einer kleinen Oppositionspartei, sondern fast schon Außenministerin in Deutschland. Und so sieht sie die Hauptaufgabe der deutschen Diplomatie wörtlich: die größte Herausforderung unserer Zeit, die Klimakrise, mit diesen gemeinsamen Plänen, die unsere Parteien jetzt vorgelegt haben, zu bewältigen, um als eine der führenden Industrienationen den Weg zur Klimaneutralität und zu einer klimaneutralen Wirtschaft im Herzen Europas zu ebnen, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn und Freunden. Und weiter heißt es in der Einordnung: Für Baerbock ist Russland kein Freund und wird es auch nie sein. Im Text des Koalitionsvertrags wird der östliche Nachbar 6-mal erwähnt. Hier das Wichtigste, da heißt es wörtlich: Die deutsch-russischen Beziehungen sind tief und vielfältig. Russland ist ein wichtiger internationaler Akteur. Wir sind uns der Bedeutung einer substanziellen und stabilen bilateralen Beziehung bewusst und streben diese an. Wir wollen mit Russland in Zukunftsfragen enger zusammenarbeiten, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit oder Energieversorgung, aber auch bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Umweltschutz. Wir werden den Unterschieden in der Bedrohungswahrnehmung Rechnung tragen und uns auf eine gemeinsame und kohärente EU-Politik gegenüber Russland konzentrieren. Zitat Ende.
Also wenn das Ihr Zitat ist, dann frage ich mich wirklich, wer ihr den Text dahingeschrieben hatte. Denn wenn ich Sie so höre live sprechen, dann merke ich, dass die Sätze dann doch weniger ausgefeilt wirken. Also so richtig wörtliche Rede. Aber gut, da kann man schwer was zu sagen. Ich finde es schon sehr spannend, dass Frau Baerbock ja, und das intern heißt sie bei uns die Weltinnenministerin, und zwar deshalb, weil sie ja gesagt hat, es geht nicht um eine deutsche Außenpolitik, sondern es geht um eine Weltinnenpolitik. Sie sieht sich also offenbar als Weltinnenministerin statt als deutsche Außenministerin. Das ist natürlich schon ein hehrer Anspruch, zumal wir schon in einer Geschichte schon mal Situationen hatten, wo man meinte, die Zukunft liegt im Osten, da hat man das noch auf eine Himmelsrichtung reduziert, aber mittlerweile hat sich das Ganze irgendwie auch weltweit vergrößert. Also dass da keiner übrigens mal nachfragt, wo diese Hybris herkommt, das fragt mich jetzt wirklich. Aber wir können diese Texte einfach nur hinnehmen, je nachdem, wer sie vorgeschrieben hat. Ich erkenne hier eben halt keine Eigeninitiative. Und dass sie da Russland mehr oder weniger abarbeitet in solchen standardisierten Schachtelsätzen, das zeigt dafür daran, dass sie einfach gar kein Interesse daran hat, sondern einfach in erster Linie in ihrer Ideologie verhaftet ist.
Naja, hier wird es so eingeordnet beim russischen Fernsehen, da heißt es, der zügelnde Einfluss der Sozialdemokraten ist hier natürlich deutlich spürbar, aber es ist zu erwarten, dass es in naher Zukunft eine Welle der Negativität oder Destruktivität aus Berlin in Richtung Moskau geben wird. Die bisher bemerkenswerteste außenpolitische Aktion der Grünen war eine Reise von Baerbocks Kollegen Robert Habeck in die Ostukraine, wo er in den Schützengräben der ukrainischen Armee wandelte und Kiew Waffen versprach. Obwohl das in Deutschland nicht gut ankam, Habeck musste zurückrudern, ist die Sympathie nicht verschwunden. Und auch er wird nun Vizekanzler. Ich sag's nochmal, Vizekanzler und Leiter eines neuen Superministeriums, des Ministeriums für Wirtschaft und Klima. Ja, und hier wird von einem Politikwissenschaftler namens Alexander Rahr folgendes Zitat dann beim russischen Fernsehen gebracht. Ich denke, es gibt hier vielleicht eine minimale Chance, aber dennoch irgendeine Zusammenarbeit. Aber es gibt auch Risiken. Die Grünen sind Russland gegenüber fundamentalistisch destruktiv eingestellt und stellen natürlich die Menschenrechte über alles andere. Am Anfang wird es wahrscheinlich mehr Konflikte als Versöhnung geben. Es wird Zeit vergehen. Ich denke, es wird Treffen mit Lavrov, mit Putin, mit anderen russischen Politikern geben und die Realität wird sie einholen. Und das wird sie dazu bringen, über die Interessen anderer Länder nachzudenken und nicht nur über ihre Träume.
Ja, man sieht hier, wie mehr oder weniger die Welt sich dreht und der Kompass sich mittlerweile der Ausrichtung ins Gegenteil verkehrt hat. Denken wir zurück an die Gründungszeit der Grünen, wo sie gerade mit der Sowjetunion und dem sozialistischen System extrem partizipierten und sehr entsprechend auch förderlich gegenüberstanden. Das war ganz wichtig. Das heißt also, die Grünen galten so als die linke Opposition, die mehr oder weniger sehr, sehr stark Russland oder Sowjetunion affin war. Weil damals war ja dort der totalitäre Sozialismus und im Westen die sogenannte Freiheit. Mittlerweile hat sich das ja umgekehrt. Wir haben jetzt im Westen den totalitären Sozialismus und im Osten die Freiheit. Und dementsprechend mussten sie ihren ethischen Kompass natürlich jetzt auch ins Gegenteil umkehren. Eins ist entscheidend, man findet die Grünen immer da, wo Totalitarismus herrscht. Das ist so meine Erkenntnis.
Ja, danke für die Einordnung. Hier heißt es beim russischen Fernsehen noch, dass das Wort Klima auf jeder der 177 Seiten des Koalitionsvertrags steht. Der sogenannte Green Deal wird von allen drei Parteien unterstützt, heißt es. Selbst der Vorsitzende der Freien Demokraten, Christian Lindner, Ein bekannter Liebhaber von Oldtimern und Gegner jeglicher Steuern musste der Erhöhung der Steuer auf Diesel zustimmen, sodass sich ein Liter Diesel um 18 Cent verteuert. Vor allem aber haben sich die Partner darauf geeinigt, 2% der deutschen Landfläche für Windkraftanlagen und Photovoltaik zu nutzen. Und dann wird Herr Habeck zitiert, damit erneuerbare Energien nicht mehr nur ein Zusatz sind, sondern im Gegenteil Priorität haben und eine sichere Versorgungssituation gewährleisten. Und dann heißt es, die deutschen Grünen sind offenbar immer noch zuversichtlich, dass sie einen Weg gefunden haben, Sonne und Wind zu beherrschen, obwohl das in diesem Jahr irgendwie nicht funktioniert hat. Sie sehen das Klimaziel von 80% Neutralität bis 2030 und sehen keine Hindernisse. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise und da wird Tino Chrupalla von der AfD zitiert. Da heißt es, und das wird beim russischen Fernsehen gesendet und ausgestrahlt, die Ampelkoalition führt zur Deindustrialisierung Deutschlands und zerstört damit die Grundlagen unserer Wirtschaftskraft und damit die zukünftigen Staatseinnahmen. Der vorgezogene Ausstieg aus der Kohle 2030 ist daher vor allem für die östlichen Bundesländer völlig unverantwortlich und wird zum Verlust von tausenden Arbeitsplätzen führen. Das ist eine Katastrophe für die Energieversorgung. Und man weist darauf hin, dass im Koalitionsvertrag Nord Stream 2 überhaupt nicht erwähnt wird. Auf die Frage des Spiegel nach der üblichen Kritik der Grünen an dem Projekt antwortet Frau Baerbock, dass die Pipeline jetzt nicht in Betrieb genommen werden könne, denn die Bundesnetzagentur habe die Zertifizierung ausgesetzt. Die Politikerin, so heißt es weiter, hat, um ihr Gesicht zu wahren, beschlossen, nicht zu sagen, dass es sich nur um eine technische Pause handelt, die durch die Registrierung einer deutschen Tochtergesellschaft verursacht wurde. Es gibt jedoch einige Fragen, die die Koalition noch nicht beantworten kann, wie zum Beispiel die Kosten für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, den Bau neuer Autobahnen und die Sozialprogramme der am weitesten links verorteten Regierung in der Geschichte des Landes. Wer soll das bezahlen, wenn die Liberalen ihren Partnern als Bedingung für ihre Beteiligung an der Koalition das Versprechen abgerungen haben, die wichtigen Steuern nicht zu erhöhen und keine neuen Schulden zu machen?
Ja, was ich vermisse bei diesem Koalitionsvertrag ist, dass der Begriff oder die Ausrichtung auf das Wohl des Volkes überhaupt nirgendwo zu finden ist, sondern es sind nur irgendwelche ideologischen Abschläge links und rechts im Rahmen ihrer eigenen Interessen. Sie sitzen ja warm und trocken und wissen schon im Januar, was sie am Ende des Jahres verdient haben werden. Das heißt, die können ja nicht rausfliegen, wenn sie nicht goldene Löffel klauen, während der Normalbürger morgen nicht einmal mehr weiß, ob er sich noch sein Gemüse leisten kann oder ob er noch seinen Job hat. Und das ist diese etwas aus meiner Sicht starke, ich sage mal, Verachtung des eigenen Volkes. Und das ist das große Problem, was ich hier sehe. Und das findet man in den russischen Medien übrigens anders. Wenn man sich mit den Aussagen von Putin auseinandersetzt, da geht es meistens darum, wie die Versorgung des Volkes hergestellt wird. Die Versorgung beispielsweise des deutschen Volkes oder der deutschen Bevölkerung oder der Menschen, die in Deutschland leben, die findet irgendwie überhaupt nicht statt, egal wer gerade an der Regierung ist. Und das ist das wirklich Außergewöhnliche an dieser Geschichte und keiner merkt es. Und so geht es den Menschen immer schlechter und die Ideologien werden immer höher geschraubt und man wundert sich, dass die Schraube der Inkompetenz sich noch weiter in die Erde drehen lässt.
Ja, was vor allem hier klar wird, ist, dass die russischen Medien es so darstellen, dass diese Nord Stream 2 Blockade, die im Moment eingelegt wurde, nur ein technisches Detail ist und es doch alles zeitnah, also nächstes Jahr, zustande kommen wird, dass sie freigegeben wird, während ja die Signale aus Deutschland und auch aus Europa und vor allem den USA völlig anders aussehen. Aber Russland scheint irgendwie sehr sicher zu sein.
Ja, das scheinen sie zu sein, weil sie natürlich wissen, dass der Westen sich gerade mehr oder weniger in den eigenen Untergang schraubt. Wenn wir uns die Energiepolitik Europas ansehen, die stark durch Deutschland beeinflusst wird, dann wissen wir natürlich, dass bald das gesamte System in sich kollabieren muss. Und das ist die Deindustrialisierung, die dieser AfD-Abgeordnete da ganz klar zum Besten bringt. Und an der Stelle wünschte ich mir zum Beispiel, dass solche wirklich kompetenten Leute wie Peter Böhringer, der ist von der AfD, leider bei der falschen Partei, aus Sicht eben halt des Mainstreams, aber der gibt eben halt sehr interessante Zusammenhänge auch zum Besten, die man dann auch verstehen kann und die dann in sich logisch sind. Aber das Hauptproblem ist heute, dass Ideologien und nicht mehr die Kompetenz regieren.
Ja, und damit sind wir auch bei einer ganz aktuellen Meldung, denn die nächste Ministerpräsidentenkonferenz wird zwar stattfinden, aber schon davor wird es nach Informationen von Welt Online und inzwischen einigen anderen Portalen morgen am Dienstag ein 13 Uhr Gespräch geben. Und zwar zwischen den Landeschefs gemeinsam mit der noch geschäftsführenden Kanzlerin Merkel und dem künftigen Kanzler Olaf Scholz. Und in dieser, es ist eine telefonische Abstimmung, da soll die morgige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur sogenannten Bundesnotbremse besprochen werden. Das Verfassungsgericht wird morgen, also vor diesem Treffen, eine Entscheidung zu dieser sogenannten Bundesnotbremse treffen. Und es gab ja viele Klagen der Bürger dagegen. Und es heißt hier aber weiter, auch der neue Krisenstab und die aktuelle Corona-Lage sollen Thema sein. Darin wollen Deutschlands oberste Richter der Politik wichtige Hinweise zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der Pandemiepolitik geben. Andreas, kurz diese eine Frage. Also hier spricht man von verfassungsrechtlichen Grenzen der Pandemiepolitik. Ehrlich gesagt habe ich bislang kaum eine gesehen.
Ja, also unterm Strich gesehen ist es so, dass wir ja in Deutschland, das muss man vielleicht wissen, 1949 ist ja entstanden aus einem Staatsfragment, um es nochmal deutlich zu sagen. Und das Grundgesetz ist ja so etwas Ähnliches wie eine Verfassung und soll dann einen Verfassungscharakter dann bekommen haben, spätestens seit der sogenannten Wiedervereinigung. Es ist müßig, jetzt darüber zu diskutieren, welche Fragen sich daraus noch stellen, aber egal. Das Grundgesetz beschreibt auf jeden Fall die Unantastbarkeit der Menschenwürde und damit auch die Unverletzlichkeit des Körpers. Und das ist einer der ganz wesentlichen Grundelemente des Grundrechts. Und dieses ganze Thema wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Also man hat das Grundgesetz gewissermaßen abgesetzt, als hätte man, ich sage mal, die Hausordnung einer Schrebergartenkolonie in irgendeiner Form jetzt rausgenommen und hätte gesagt, bei Gelegenheit machen wir mal eine neue und bis dahin gibt es dann eben halt eine lose Absprache und das ist dann mehr oder weniger Willkür. Und genau auf diesem Level befindet sich momentan die Politik.
Ja, weitere Gesprächsthemen morgen sollen weitere mögliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens sein. Unter anderem soll es um die 2G-Plus-Regel für Veranstaltungen innerhalb und außerhalb geschlossener Räume gehen, um eine generelle Schließung von Clubs und Diskotheken sowie Kapazitätsgrenzen für die Spiele der Fußball-Bundesliga. Und vorgestellt werden soll in der Runde darüber hinaus auch der neue Krisenstab, den die künftige Ampelkoalition im Kanzleramt installieren will. Und das ist schon sehr sorgfältig vorbereitet worden, denn dieser Krisenstab soll unter der Führung des Bundeswehrgenerals Carsten Breuer die bundesweite Pandemiebekämpfung steuern. Andreas, und du hast von einem deiner Informanten heute eine brandaktuelle Information zu diesem Thema bekommen.
Ja, die ist erst ungefähr 50 Minuten alt, diese Meldung, die ich hier bekommen habe, aus einem Headquarter derjenigen, die in den Ministerien für die Logistik und so weiter zuständig sind. Das ist eine ganz wichtige Gruppierung, die dran sind am Puls aller entscheidenden Maßnahmen. Die wissen, was mit dem Bundesministerium der Gesundheit, des Verkehrs, des Bundesinnenministeriums und jetzt auch der Verteidigung koordiniert wird. Es gibt Carsten Breuer und das ist eine sehr wichtige Meldung mit einer hohen Dringlichkeit. Der ist Generalmajor des Heeres der Bundes Bundeswehr und seit dem 10. Januar 2018 Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin. Das ist schon seit 2018, ist interessant. Also es wird eine umfassende Entscheidungsgewalt über ihn, die Bundeswehr, bekommen mit allen Notfallkompetenzen. Wir reden immer über diese Operation Sunrise und da hatte ich drüber gesprochen, dass auch die Bundeswehr mit einbezogen werden soll. Wir kommen jetzt also quasi eventuell in eine neue Stufe, über die wir gesprochen haben. Damit hat dieser Carsten Breuer, der Generalmajor des Heeres, Zugriff auf die gesamte Bundeswehr und ist weisungsbefugt bis hin in die Ministerien. Ich bitte euch, diese Aussagen einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Und die Logistikexperten dieser ganzen Teams in den Ministerien haben gerade eben, also vor 50 Minuten, mitgeteilt bekommen, dass ein zentrales Entscheidungsgremium, das über allen Ministerien und Bereichen steht, kurzfristig in die Rescue-Logistik-Organisation implementiert wird. Auch wichtig. Außerdem wurden, und das ist jetzt ganz besonders hervorzuheben, Abriegelungen von Hochinzidenzgebieten, ich darf das S nicht sagen, das ist ein Fehler, ich weiß, dass es falsch ist, das habe ich mir als Muster leider falsch trainiert.
Andreas, es gibt Wichtigeres.
Ja, aber die Hochinzidenzgebiete in den Landkreisen, da könnten jetzt Abriegelungen unmittelbar bevorstehen und Durchsetzungen wurden angekündigt von Maßnahmen jeglicher Art, was immer das bedeutet, und Einbindung der gesamten Bundeswehrstrukturen jetzt für die Zukunft. Und dies betrifft nicht nur den Gesundheitsbereich, sondern auch die Logistik und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Auch da stellt sich die Frage, was das bedeutet.
Wenn es heißt Logistik und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, kann man auch davon ausgehen, dass falls es, wie wir werden nachher noch weitere Meldungen von Informationsgebern besprechen, falls es doch zu Lieferkettenzusammenbrüchen kommt, dass dann das Militär eingreift.
Genau so ist es. Wir müssen damit rechnen. Und das ist ja auch, was in der Operation Sunrise schon durchklang, dass dann vor jedem Supermarkt dann uniformierte und bewaffnete Soldaten stehen. Also die Beauftragung jetzt dieses Bundeswehrkommandeurs ist zeitlich offiziell begrenzt. Die Meldungsstruktur geht direkt an die Regierung und an das Kanzleramt. Das möchte ich der Form halber noch hinten dranhängen. Aber es ist schon eine wirklich ernste Entwicklung. Wir überlegen uns immer sehr genau, ob wir solche Meldungen bringen, weil wir keine Angst machen wollen. Im Gegenteil, wir müssen einfach nur, um die Angst im Zaum zu halten, um vorbereitet zu sein, diese Dinge zu besprechen, dass unsere Zuhörer die Möglichkeit haben, dann sich vorzubereiten, innerlich, geistig, dass wenn dann diese Dinge kommen, dass sie wissen, okay, das gehört mit zum, in Tüttelchen, Spiel der Operation Sunrise. Und wir dürfen hier auf gar keinen Fall in eine Panik geraten, denn diese ganzen Dinge, die hier gerade auf uns zukommen, sollen genau dazu führen. Und es geht uns darum, genau diese Panik zu verhindern. Wenn diese Dinge aber beschlossen werden oder wurden, und ich werde da nachher noch was zu sagen, ich habe mir da ein paar Notizen noch zu gemacht, die sehr wichtig sind, die bringe ich heute noch im Laufe dieser Sendung, dann ist es wichtig, dass ihr möglichst vorbereitet seid, denn die werden wahrscheinlich kommen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann ist es gut, wenn unsere Leute vorbereitet sind.
Wer wird kommen?
Diese entsprechende Umsetzung dieser Operation Sunrise und die Dinge, die ich gleich noch erklären werde.
Okay, okay. Also, warum treten jetzt morgen Merkel und Scholz und diese ganzen wichtigen Leute zusammen, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war? Also es ist eine spontane Entscheidung gewesen und ausgelöst wurde das durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst, der eine rasche Vorverlegung der Bund-Länder-Konferenz gefordert hatte. Wörtlich sagte er, die Lage erfordert zügiges, entschlossenes und vor allem geschlossenes Handeln. Eine gemeinsame Abstimmung brauche es in den nächsten Tagen, am besten schon morgen. Also Andreas, der Druck, der Zeitdruck, der hier gemacht wird, angesichts wirklich der immer wieder zu hinterfragenden offiziellen Zahlen von Inzidenz, von Krankenhausbetten, wenn wir wissen, dass ein großer Teil abgebaut worden ist, nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten Jahren. Das ist etwas, was, wir kommen da auch noch detailliert dazu, aber immer wieder auffällt, dass jetzt ein Wahnsinnsdruck gemacht wird.
Ja, es wird momentan eben schlicht gelogen. Das ist das Hauptproblem, von öffentlichen Stellen her gelogen. Man hat die Tests, diese PCR-Tests, vervielfacht, während sich aus dieser Vervielfachung herausstellte, dass die Inzidenz sich nur verdoppelt hatte. Und wenn wir eine Verzehnfachung nochmal, ich habe das schon mal gesagt, aber das ist wichtig, wenn wir eine Verzehnfachung der Tests haben, aber das Resultat nur eine Verdoppelung der Infektionen ist, also der positiven Tests, mehr ist es ja noch nicht, man ist ja noch nicht mal infektiös, sondern das ist ja einfach nur meist symptomlos krank, früher gab es ja mal den Begriff gesund dafür, dann bedeutet dieser Vorgang, dass die Inzidenz deutlich zurückgegangen ist, wird aber genau ins Gegenteil verkehrt. Und wenn die Leute anfangen, diese einfachsten Fehler, nämlich die Grundlagen der Lüge, das heißt der Bann der Ethik ist durchgebrochen und man posaunt jetzt nur noch raus, das kann man nur noch schaffen, indem man das Volk vor sich hertreibt. Und aus diesem Grunde wird dieser Druck momentan gemacht. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, wir machen da nicht mit. Wir sehen zum Beispiel in Österreich dieses Vorzeigeobjekt gerade für die Zwangsimpfung. Es geht nicht um eine Pflicht, es geht um eine Zwangsimpfung. Das ist ein völlig anderer Begriff. Und dass man hier zum Beispiel schon mit einem großen Aufgebot auch an Kritikern, die sich hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Denn das ist das Ziel. Es wird Angst gemacht, die unbegründet ist und diese Lügen sind offen. Also kann man nur noch eine kleine Masse vor sich herschieben und die sind eben halt dann auch dabei und geben dann auch wieder vor. Und das steckt ja auch an nach der Anziehung der Gleichart. Wir müssen diese Zusammenhänge verstehen.
Ja, aber nicht nur die Seite macht Druck, sondern die Alternativen, die freien Denker machen auch Druck. Da wird überall getrommelt in den sozialen Medien, in den YouTube und anderen Videokanälen für den 1.12. Aufruf zu einem Generalstreik. Und also es birgt natürlich schon auch eine Menge Gefahren, wenn wir jetzt hören und eventuell hängt dieses vorzeitige Zusammentreffen der Bund-Länder-Konferenz hängt ja damit zusammen, dass am 1.12., das ist also übermorgen, dieser Generalstreik ausgerufen werden soll und morgen einen Tag vorher halt diese Entscheidungen auch durch das Bundesverfassungsgericht verkündet werden. Wie wirksam ist die Bundesnotbremse? Wie weit kann die künftige Regierung umsetzen, was sie einfach umsetzen möchte? Und das ist also ein sehr heikler Zeitzyklus die nächsten 2 Tage.
Ja, wir müssen jetzt eines erkennen. Wir haben eine Gemengelage, die immer undurchsichtiger wird. Das Chaos wird größer. Und wenn wir versuchen wollen, dieses Chaos zu beherrschen und wir haben immer den Drang, eine Ordnung in ein Chaos reinzubringen, dass wir es versuchen zu verstehen, dann werden wir feststellen, dass wir eventuell scheitern daran. Und genau das ist zu verstehen, dass das Chaos das die eigentliche Roadmap ist. Und wenn das Chaos die Roadmap ist, dann sollten wir irgendwann auch aufhören zu versuchen, das Chaos zu verstehen, sondern versuchen, die Vogelperspektive einzunehmen. Und jetzt kommen wir wieder in das, was uns natürlich diejenigen, die meinen, sie sind ganz besonders materiell und verstandesmäßig auf dem Laufenden, immer wieder vorwerfen, dass wir diese geistige Komponente mit reinbringen. Das wird jetzt die entscheidendste, konkreteste und wirklich auch die effizienteste Form, die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn wir erkennen, wie das Lebensprinzip funktioniert, wie die Architektur der Schöpfung aufgebaut ist und wie letztendlich die Wechselwirkung funktioniert, wenn wir jetzt genau in eine Phase reinkommen, die wir uns erarbeitet haben, die komplett logisch, arithmetisch, mathematisch sogar nachvollziehbar ist, dann kommen wir nämlich genau in eine Ära rein, die manche halten sogar, es gibt Leute, die sagen, wir sind in irgendeiner Form religiös oder sind in irgendeiner Form einem Glauben unterworfen. Also ich bin einer, der nicht glaubt, denn Glaube bedeutet immer etwas, an etwas festzuhalten, was man nicht versteht und was man nicht versteht, das kann man auch nicht wissen und was man nicht wissen kann, kann auch nicht zu einer wirklichen Überzeugung führen. Glaube ist also also etwas, was Tür und Tor der Manipulation und auch dem Irrtum letztendlich Einlass gebietet. Und das ist das Entscheidende. Es geht hier nicht um Glaube, es geht hier um die Zusammenhänge zu verstehen. Und das kann man nur, indem man sie durchlebt, aber tatsächlich auch die Intuition mit einbringt in die Bewertung dieser Welt. Und nicht nur anhand von vermeintlichen Zahlen, Daten, Fakten, denn die sind alle in Raum und Zeit gebunden, sondern dass wir wissen, dass der größte Teil unseres Lebens außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums läuft und wir es nicht mit unseren Sinnen erfahren können, die normalen materiellen Sinne, die wir haben, sondern dazu braucht es andere Wege und das ist die Intuition. Und das ist ein hochsachlicher Vorgang, auch wenn viele das jetzt wieder vielleicht fehlinterpretieren, sagen, oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Nein, genau das ist der wichtige Punkt. Wenn wir diesen Weg nicht haben und verstehen, dann können wir es gar nicht mehr verstehen.
Ja, du nimmst hier Bezug auf nicht viele, sondern auf wenige Zuschriften, die wir bekommen, hin und wieder Kritik an unserem Podcast, warum wir immer auch auf die geistigen Zusammenhänge zu sprechen kommen. Wir sollten doch nun endlich mal bei den Fakten bleiben und nicht immer abschweifen. Ihr Lieben, die ihr so kritisiert, es ist euer gutes Recht und ihr müsst und könnt glauben, was ihr wollt. Wir allerdings auch. Und es steht auch jedem frei, hier abzuschalten, wenn sowas kommt. Nur noch einmal zur Verdeutlichung. Aus unserer Sicht gibt es in diesem Chaos und vor allem in der bevorstehenden Zeit überhaupt gar keine andere Hilfe mehr als die von oben, als die von Gott. Und die Verbindung eines jeden Einzelnen ist für ihn wichtig, ob er in der Lage ist, sie zu entwickeln nach oben oder nicht. Ihr werdet an diese Worte denken. Ihr könnt ja, wenn ihr kritisiert und vielleicht Hintergründe dafür haben möchtet, könnt ihr ja mal die Bibel lesen, Altes Testament, Neues Testament. Ihr könnt ins Internet gehen, ihr könnt unter dem Suchbegriff Jüngstes Gericht, Bibel, Jüngstes Gericht, Altes oder Neues Testament, einmal eure eigenen Recherchen machen. Nun könnt ihr natürlich sagen, Bibel, Vorhersagen, Prophezeiung, alles Humbug, aber selbst Jesus Christus, der Gottessohn, hat vielfach darauf hingewiesen, was mit dieser Zeit hier verbunden ist. Auch den könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Das klingt ein bisschen sehr schlimm, aber es ist so. Und euer eigenes Bild machen. Und Andreas und ich, wir sprechen oft über diese Zeit, in der wir jetzt sind, die so notwendig für diese Erde ist und über die Fähigkeit eines jeden Einzelnen da durchzukommen.
Ja, leider ist dieses große Werk wie die Bibel, die natürlich von Menschen auch verfasst ist und somit auch eine Art Flickenteppich darstellt. Und sie gilt natürlich auch zu interpretieren und den Kern der Worte zu verstehen. Und aus diesem Grunde ist es zum Beispiel für mich so wichtig gewesen, die ganze Sache im Lichte der Wahrheit zu betrachten, nach Abdruschin, um dann die Zusammenhänge wirklich auch verstehen zu können. Und genau dieses ist wesentlich, um die Zusammenhänge, auch die jetzt ganz konkret laufen, zu verstehen. Ich kann, wenn ich mich mit Physik auseinandersetze, die Gravitationskonstante oder einen thermischen Hauptsatz nicht einfach wegnehmen und sagen, das kriegen wir auch schon ohne irgendwo hin. Und genauso wäre das in dem Moment auch, wenn ich nämlich jetzt die Gravitation oder die Materie oder beispielsweise die Atomphysik ausnehmen würde und würde sagen, ich versuche jetzt damit, die Welt, wie sie hier sich uns materiell zeigt, trotzdem zu erklären, dann habe ich einfach zu viele wesentliche Dinge ausgeschlossen, die relevant sind. Und aus diesem Grunde kann ich auch die Urkraftzentrale, ich versuche jetzt mal das Wort Gott zu ersetzen durch Urkraftzentrale. Nicht, weil das mein Wording ist, sondern damit man die Menschen vielleicht auch erreichen kann, die den Begriff Gottes eben halt mit Kirche in Verbindung bringen und mit dieser Verschmutzung, wie man diesen Begriff eben halt niedergemacht hat. Und das ist eben halt so unglaublich wichtig, diesen Zusammenhang zu erkennen. Und dann kommt man auch in eine andere Dimension. Wenn man das nicht hat, dann bleibt die Tür zu, es zu verstehen. Dann fahren wir nur auf halber Kraft unserer Möglichkeiten. Der Verstand soll nicht ersetzt werden, um Himmels Willen. Der soll endlich voll zur Geltung kommen. Das geht aber auch nur dann, wenn ich ihn voll nutze. Und dazu brauche ich auch eine Verstandesführung. Und dafür gibt es den Geist. Und dafür gibt es genau diese Schöpfungskräfte, die ständig auf uns wirken.
Dankeschön für diese Ausführungen. Wer mehr darüber wissen möchte, wir nennen diese drei Bände im Lichte der Wahrheit immer wieder. Und hier werden diese Zusammenhänge so klar dargestellt, dass es auch verständlich ist für jeden, der nur willens ist, das verstehen zu wollen. Aber auch das ist ein Zeichen der heutigen Zeit. Wer ist dazu in der Lage und wer nicht? Wer ist auf die Materie alleine ausgerichtet? Ihr sollt nur Meldungen bringen und keine persönliche Einordnung. Oder wer ist offen für das, was zwischen Himmel und Erde auch noch ist, was wir halt nur nicht mit unseren Augen sehen können? Darum geht es übrigens heute auch im Abendgebet. So, ihr Lieben, ich bin mit diesem Artikel von Welt Online noch nicht ganz durch, denn also diese Eile, diese Bund-Länder-Konferenz vorzuziehen, in die Verbindung zu stellen mit dem Verfassungsgericht, das morgen urteilen wird, was ist rechtens, was darf die Regierung, wie weit darf die gehen? Und man ahnt schon, wie es ausgeht, aber wir wollen nichts vorwegnehmen. Diese Eile könnte, oder die wird auch in den Zusammenhang gestellt mit Omikron. Omikron, die neue Variante der Mikrobe sozusagen. Da ist ja auch das Wort Mikro schon drin. Aber es gibt viele Anagramme auch dazu, zu diesem Wort. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber wir kommen gleich noch zu Omikron. Und hier heißt es in dem Weltartikel, auch die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante zeige, dass keine Zeit mehr zu verlieren sei, sagt dieser Herr Wüst, also der Ministerpräsident von NRW, also ist der Nachfolger von Herrn Laschet, den hat man noch gar nicht auf der Liste. Er sagt, das Virus kennt keine Regierungspause, deswegen braucht es neben wirksamen Maßnahmen in den Ländern auch dringend ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen in zentralen Fragen. Da kommt dann der Generalmajor wieder zur Wirkung. Und Herr Wüst schlägt vor, einheitliche Standards für deutliche Kontaktreduzierungen, ja, kurz vor Weihnachten, die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht sowie die Einrichtung eines neuen Krisenstabs beim Bund. Es könne nicht gewartet werden, bis ein neuer Kanzler gewählt sei, was ja in wenigen Tagen der Fall sein soll, mahnt aber Herr Wüst. Die nächste Konferenz der Regierungschefs ist aktuell noch für den 9. Dezember geplant. Seit jetzt wissen wir, es findet schon morgen statt. Und wer sich vielleicht noch mal mit diesem Bundesverfassungsgericht beschäftigen will, also wir haben diesen Artikel auch eingestellt, morgen wird erstmals in der Hauptsache eine Entscheidung über die Corona-Bundesnotbremse veröffentlicht. Die Karlsruher Richter wollen klären, ob und inwieweit der Gesetzgeber zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Bevölkerung zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verpflichten sowie Schulschließungen veranlassen darf. Tja, und wir erinnern uns, das hatten wir ja auch schon, nächtliche Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen in privaten Haushalten, Schulunterricht von zu Hause aus und so weiter und so fort. Und dagegen hatten halt etliche Bürger geklagt, sahen einen unzulässigen Eingriff in ihre Grundrechte. Und es gab bis Ende Juli 8.572 Menschen, die in 281 Verfassungsbeschwerden sowie weiteren Eilanträgen sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt hatten.
Ja, und was hier wieder deutlich wird, ist, dass wir gar keine Judikative mehr haben, sondern sie mehr oder weniger auch so ein bisschen zu einer Entschuldigung Schmierenkomödie verkommen ist. Denn solange die obersten Richter beispielsweise von Bundesgerichten bei der Kanzlerin ein- und ausgehen und da sich zum Raclette treffen oder was auch immer sie da machen mögen.
Nein, nein, Raclette, das kommt nachher, das ist gar nicht empfehlenswert. Das ist, da kann man krank werden durch die vielen Kontakte am Tisch.
Ach ja, okay, dann ja, was machen wir denn
jetzt Weihnachten? Hat das RKI gesagt, aber das RKI hat irgendwie Salmonellen vorgeschoben, aber wahrscheinlich geht es um die Kontakte am Tisch.
Okay, alles klar. Also das darf auch nicht mehr sein, aber solange die Richter sich dann eben halt dort treffen, nämlich mit der eigentlich getrennten Gegenwehr, das ist ja wichtig, dass die Legislative im Gegensatz zur Judikative das Gegenteil auch darstellt, weil die Judikative die Aufgabe hat, die Gerichtsbarkeit Politische Einflussnahme ins Recht mit aller Gewalt, nämlich juristischer Gewalt, zu verteidigen. Das heißt, nicht zusammen mit der Politik gemeinsame Sache zu machen, quasi Komplizenschaften bilden, sondern jedwede politische Einflussnahme zu verteidigen und zu sagen, stopp, ihr dürft hier nicht durch. Und stattdessen ist es so, dass die Politik mittlerweile mehr oder weniger den Gerichten anordnet, was sie in Zukunft umzusetzen haben. Und das ist das völlig Absurde.
Ja, und dein Lieblingsgesundheitsminister, der bald scheidet, das wird dir wirklich, ich meine, die haben immer noch keinen neuen nominiert. Wahrscheinlich will keiner das Amt mehr. Doch, wer denn?
Herr Lauterbach wird das wahrscheinlich.
Ja, der ist der Einzige wahrscheinlich auch, der es annehmen wird, weil viele andere wahrscheinlich schon sich auch ausmalen können, was das für sie persönlich als Konsequenz bedeuten könnte. Also Jens Spahn, kurz vor seinem Abtritt, tritt er noch einmal als Prophet der neuen Zeit hervor, hat sich geäußert in einer Fernsehsendung, in einer Talkshow, ich gucke gleich mal, wo es war, und er hat als Alternative zur Impfpflicht lange Beschränkungen für Ungeimpfte ins Spiel gebracht. Die 2G-Regel könnte in diesem Fall auf fast alle Lebensbereiche angewendet bleiben, sagte er. Und wörtlich heißt es von ihm, dies könne mindestens mal das ganze Jahr 2022 andauern. Spahn sagt außerdem, er sei grundsätzlich skeptisch, was eine allgemeine verpflichtende Impfung angehe. Eine Alternative, die zu diskutieren sei, sei durchgängig 2G für alle Lebensbereiche. Also Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene. Und er sagt, stellt euch darauf ein, 2G, geimpft oder genesen, und zwar auf frisch geimpft, dann ab einem Punkt X gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Tja, also wenn man was tun möchte, wenn man vielleicht einkaufen darf man gerade noch, wobei in manchen Ländern da jetzt auch die Bestimmungen anfangen, dass du nur noch mit einem QR-Code deine Waren abholen kannst.
Ja, das gehört natürlich auch dazu. Der Druck wird aufgebaut. Wir haben darüber gesprochen, gerade was jetzt auch die Zukunft anbelangt. Und da sind es ja immer wieder die Dinge, die wir aus unseren Kreisen hier bekommen, von den hervorragenden Leuten, die uns immer wieder mit Informationen versorgen, die nämlich in den Gremien sitzen und die Entscheidungen fällen müssen, als die vermeintlichen Untergeordneten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die politischen Führer, die dort oben sind, nicht die Experten sind, auch nicht die Entscheider sind. Die sind auswechselbar. Die entscheidenden Persönlichkeiten sind die Ministerialdirektoren, die Abteilungsleiter, die schon seit 30, 40 Jahren schon zig Minister überlebt haben und mehr oder weniger oft nur kopfschüttelnd da stehen hinter den Kulissen und lächeln über ihre eigenen Minister, weil die machen sowieso letztendlich ihr Ding, was sie wollen. Was soll denn ein neuer Minister, der jetzt irgendwo reinkommt ins Gesundheitsamt und vorher mehr oder weniger ein Talkshow-Gast war? Das war ja zum Beispiel Herr Lauterbach, ist ja nun mehr oder weniger ein ausgewiesener Talkshow-Experte. Aber ob er jetzt ein Gesundheitsministerium leiten kann, das können natürlich nur die Leute, die wirklich in der Lage sind, das schon seit vielen Jahren eben halt zu tun. Und in diesen Kreisen finden sich immer mehr Gegner. Wir merken also durch unsere Informationen auch, die Informantenschar wird immer größer und das aus den führenden Positionen heraus. Und das ist ein gutes Zeichen.
Ja, absolut. Es dauert natürlich immer eine Zeit, bis wir die auch verifizieren konnten. Und es kann natürlich nicht jeder hier seine Informationen abladen. Aber wenn du hier etwas veröffentlichst, dann sind diese Leute auch gecheckt. Ja, und währenddessen hat das Saarland heute angekündigt, einen Lockdown für Ungeimpfte, sogar mit Kontaktbeschränkungen. Und zwar hat das Ministerpräsident Tobias Hans veröffentlicht und die Maßnahmen für Ungeimpfte verschärft. Er sagt, diese werden Nicht-Geimpfte in stärkerem Maße treffen als die Geimpften. Dies sei nur folgerichtig, nachdem man allen Saarländern ein Impfangebot unterbreitet habe. Also ein Lockdown für Ungeimpfte. Und für sie soll übrigens unter anderem gelten, nur noch ein Haushalt plus eine nicht diesem Haushalt angehörige Person dürfen sich treffen. Also das heißt, auch Weihnachten darfst du zum Beispiel nicht deine erwachsene Tochter mit ihrem Mann geschweige denn, doch die Kinder sind, glaube ich, ausgenommen. Ja, unter 6 Jahren, da gibt es Ausnahmen. Aber ansonsten darfst du deine Tochter einladen, aber nicht deren Ehemann und auch nicht deren Kinder über 6.
Ja, und jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, weiß, dass man hier natürlich Parallelgesellschaften jetzt bildet, weil natürlich werden sie sich dann doch treffen. Und wenn sie heimlich in irgendeiner trotz alledem noch netten Situation in irgendeinem Keller sitzen oder in einer Garage und da irgendeinen Grill anmachen und dann gemeinsam eben halt diese Stunden dann doch verbringen werden. Und das geht in die Geschichte ein. Diese Fehlentwicklungen sind so historisch, dass ich das mal erleben darf, muss, ich weiß es gar nicht. Das ist schon auf jeden Fall eine Weiterentwicklung für mich auch, schon gewaltig.
Ja, und während wir hier darüber reden, was Deutschland alles bevorsteht, was in Österreich los ist, wissen wir auch. Die Schweiz hat ja auch abgestimmt am Wochenende und 60% der Schweizer, wenn diese Wahlergebnisse wirklich auf ganz legale Weise zusammengekommen sein sollten. Ich sage das deswegen, weil es genau das gleiche Wahlsystem ist wie auch bei der Präsidentenwahl von Donald Trump im November letzten Jahres. Dominion heißt das und das wurde ja von vielen angezweifelt, wird es immer noch. Und die Schweiz hat, vielleicht ganz kurzer Kommentar von dir auch dazu, hat sich also mit 60% nicht gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen.
Ja, also nach meinen Informationen ist es so, dass man die Schweiz hat locker laufen lassen aus Sicht dieser weltpolitischen Strukturen im Hintergrund. Und man hätte die Schweiz wirklich wählen lassen können, wie sie wollen. Dieses Dominion ist natürlich ein Verfahren, ein technisches Verfahren, was aus USA kommt, unter denen auch Joe Biden Präsident wurde. Und da können wir natürlich sicher sein, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn das aus USA kommt, dann können da Manipulationen nicht möglich sein. Aber ich befürchte tatsächlich, dass auch die Schweizer Bürger sich haben hier in diese Falle locken lassen. Denn die Argumentation, wie die Befürworter für diese Maßnahmen, also gegen die Freiheiten und für die Reglementierung, für die Unfreiheit, wie man hier argumentiert hat, da hat man offenbar auch viele durchschnittliche Schweizer in die Angst bekommen. Es geht einzig und allein darum, die Menschen in Angst zu halten. Nur Menschen in Angst kann man zu solchen Entscheidungen bringen. Anders ist es nicht erklärbar.
Ja, und währenddessen hat die russisch-orthodoxe Kirche aufgefordert, Ungeimpfte gegen das Coronavirus nicht zu schikanieren. Und zwar hat das der stellvertretende Leiter der Abteilung für kirchlich-gesellschaftliche Beziehungen, Wachtang Kipschitze, am 27. November, also vorgestern, in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Schau mal, da sind also die Kirchenobersten bei Telegram. Und Kipschitze erinnerte daran, dass die russisch-orthodoxe Kirche für freiwillige Impfungen eintritt und die Erklärungen des russischen Präsidenten Putin zur freiwilligen Impfung unterstützt und dies als eine Frage der Achtung der Menschenwürde betrachtet. Und da wird ein Vertreter zitiert, dass es sich bei der Impfung um einen medizinischen Eingriff handelt, der nicht obligatorisch sein kann und den Willen des Einzelnen ignoriert. Eine Zwangsimpfung könnte möglich sein, wenn es eine 100%ige Sicherheit für den Erfolg dieser medizinischen Intervention gibt, sagt er. Kein Impfstoff garantiert, dass eine Person nicht infiziert wird, stirbt oder andere ansteckt. Sie verringert lediglich diese Risiken, was durchaus mit der freiwilligen Verwendung vereinbar ist, erinnert dieser russisch-orthodoxe Kirchenführer. Und im Falle eines Impfzwangs würde jeder Fall, sagt er, in dem die Impfung einen Schaden verursacht, dazu führen, dass der Entwickler dafür verantwortlich ist, dass Menschen krank werden oder sterben oder Menschen in ihrer Umgebung anstecken. Also offenbar kennt er sich ganz gut aus mit den Impfschäden, die man hier auch als Impfdurchbrüche bezeichnet. Und er ist auch gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende der Abteilung für Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft in Russland. Und er sagte, dies würde jedes pharmazeutische Unternehmen in den Bankrott treiben und die Wissenschaftler zwingen, das Labor in eine Gefängniszelle zu verwandeln. Wörtlich Wenn der Entwickler des Impfstoffs nicht bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, dann gibt es auch keinen moralischen und schon gar keinen rechtlichen Grund, diejenigen zu beschuldigen, die den Impfstoff ablehnen. Andernfalls verstößt es gegen das Grundprinzip der Gerechtigkeit. Andreas, das heißt, hier meldet sich jemand von der russisch-orthodoxen Kirche aus den obersten Rängen öffentlich in der russischen Presse, das haben wir übersetzen lassen, zu Wort. Und zwar nicht aus geistiger Sicht, was ja eigentlich zu erwarten ist, sondern aus rechtlicher Sicht.
Ja, und das ist auch eigentlich ganz logisch, zumal ja eines er offenbar weiß, auch wenn er die Vokabeln nicht nutzt, dass es sich nicht um eine Impfung handelt, sondern um einen Geneingriff therapeutischer Art, den es noch nie gegeben hat und deren Maßnahmen, wenn man es denn Impfung nennt, deren Maßnahmen, deren Tests beispielsweise nicht ausreichend waren, sondern teleskopiert wurden, also zu kurz waren und nicht 10 bis 15 Jahre dauerten, wie das üblich ist, sondern eben halt nur ein Jahr ungefähr. Und das mit sämtlichen Haftungsfreistellungserklärungen der entsprechenden Regierungen, die das gemacht haben. Das heißt, die Bürger wurden gezwungen, mit ihren Steuergeldern den Pharmaindustrien die Möglichkeit zu geben, diesen Stoff, diesen genetischen Therapiestoff zu entwickeln, den man irrtümlich oder aus Marketinggründen Impfstoff nennt. Und ich beziehe mich da nochmal auf den CEO von Bayer, nämlich der therapeutischen Fakultät, die dort existiert, der ganz deutlich gesagt hat, hätten wir es Gentherapie genannt, was es de facto ist, hätten wir einen Widerstand von 95% in der Bevölkerung gehabt. Und aus diesem Grunde haben wir es eben Impfung genannt. Das sind also nicht meine Worte, sondern der CEO von Bayer, der also quasi in der Pharmaindustrie direkt tätig ist. Und wenn man all diese Dinge zusammensieht, dann erkennt man natürlich auch, dass hier offenbar andere Interessen eine Rolle spielen und hier eine offenbare politische Agenda abzuleiten ist. Das nennt man natürlich wieder Verschwörungstheorie und dann bekomme ich wieder einen Aluhut auf. Aber ich bin früher auch Motorrad gefahren, da hatte ich auch oft Helme auf. Das kenne ich, das Gefühl. Aber entscheidend ist, wir müssen hier unserer Sichtweise hier einfach diesen freien Lauf lassen, dass wir es erklären können.
So, und seit einigen Tagen kursiert also Omikron in der ganzen Welt. Omikron ist eine neue Mutante unserer schon seit fast 2 Jahren bekannten Mikrobe. Und Omikron scheint also neue Panik auszulösen, aber nicht Omikron selbst. Also das ist ja benannt nach einem Buchstaben im griechischen Alphabet und der steht, wir haben das mal überprüft, auch eigentlich sinnbildlich für Omega, also für den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, wenn es um die klassischen Buchstaben geht. Da gibt es noch weitere, aber das klassische Alphabet hat 15 Buchstaben und das beginnt eben bei Alpha und endet bei Omega, was ja übrigens auch ein Begriff ist aus der Johannes-Offenbarung, wo es eben heißt, wenn der Weltenrichter kommt, der Messias, zum jüngsten Gericht, dann heißt es, ich habe es glaube ich hier sogar irgendwo, ich komme da gleich nochmal drauf, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Und da sprießen ja inzwischen auch schon wieder viele sogenannte Verschwörungen dazu. Aber dieses Omikron soll also aus Südafrika kommen. Und deswegen sind ja jetzt schon Fluglinien dazu übergegangen, keine Leute mehr nach und von Südafrika zu transportieren. Die ganze Welt hat sich da eingeschaltet. Großbritannien hat alles dicht gemacht, was Südafrika angeht. Aber ich glaube, Deutschland gehört auch dazu. Kanada auch, die USA auch, also viele Länder auch in der EU. Und der Gesundheitsminister Südafrikas ist an die Presse getreten, ziemlich sauer. Joe Fala heißt er und hat das kritisiert, was da mit einem Schlag über Südafrika gekommen ist. Übrigens auch in Asien haben einige Länder Flugblockaden verhängt. Und er sagt, das sind überzogene Hauruck-Aktionen. Er sagt, ohne Absprache hat beispielsweise Großbritannien diese Entscheidungen getroffen, obwohl alles anders vereinbart gewesen sei. So eine spannende Aussage, meldet der Wochenblick AT. Und der Wochenblick kommentiert das hier. Auffällig in einem Pressestatement ist immer wieder die wiederholte Betonung des Gesundheitsministers Südafrika, die Impfung sei wichtig. Die südafrikanischen Experten haben zu keinem Zeitpunkt die Effizienz der Vakzine in Frage gestellt. Also hier heißt es, das klang eher wie eine Entschuldigung dem Impfstoffhersteller gegenüber. Und die südafrikanische Ärztekammer hat am 25. November bestätigt, dass dies Omikron nur milde Erkrankungen bringt, ohne schwere Symptome. Bei den bisher untersuchten Fällen sei kein Geruchs-, kein Geschmacksverlust aufgetreten. Es gebe keine Hospitalisierung. Omikron wurde in Südafrika nicht bei Geimpften gefunden, wozu anzumerken ist, dass in Südafrika nicht einmal 25% der Menschen voll geimpft sind und alle 4 in Botswana entdeckten sogenannten Omikron-Fälle betrafen Geimpfte. Und das soll auch auf eine Mehrheit der in Israel entdeckten Fälle zutreffen. Und böse Zungen behaupten jetzt, dass dieser Omikron-Krieg samt der verheerenden Folgen für Südafrika vom globalen Impfstoffkartell gesteuert sein könnte. Es gibt auch eine Begründung dafür. Das Land hat nämlich vor einer Woche gewagt, weitere Impfstofflieferungen von Johnson & Johnson zu stoppen, weil, wie es heißt, die Lager voll und die Impfbereitschaft im Land niedrig sei. Und die Mutantenmeldung an die WHO, die Omikron neben Alpha, Beta, Gamma, Delta auf ihre Sorgenliste gesetzt hatte und weltweite Panikberichte fielen eben genau in diesen Zeitraum. Südafrika landete mit einem Schlag auf der roten Flugliste und gilt nun als Land der Horrormutante. Und wir haben mit Freunden gesprochen, die sind nämlich gerade in Südafrika und die haben einen wundervollen Urlaub und merken von all dem nichts.
Ja, natürlich, aber das musste ja kommen. Es war ja vorauszusehen. Also ganz ehrlich, da braucht man kein Abitur für, als vor 3 oder 4 Wochen dieses Wunder von Afrika überall propagiert wurde. Wie konnte es denn sein, dass dort die Menschen alle ungeimpft sind und dann sind sie trotzdem eben halt alle gesund, also alles ungespritzte, gesunde Menschen, so wie sich das gehört. Und da war ja schon von vornherein klar, dass hier das Impfkartell eingreifen muss. Das ist meine persönliche Meinung dazu, ganz klar. Aber das ist für mich so völlig unverwunderlich, dass jetzt gerade so etwas kommt. Und das wird auch weitergehen. Man muss die Menschen bei der Stange halten. Stellt euch mal vor, der Erste wird plötzlich wach und sagt, halt, stopp, so geht das nicht. Dann wird der Zweite wach, dann der Dritte und es entsteht eine Exponentialfunktion. Das gilt es zu verhindern. Wir kommen immer mehr auf den Peak. Hopp oder top. Und das wird sich jetzt so langsam zeigen. Aber es wird sich auch viel am 1.12. wahrscheinlich zeigen, eventuell schon mal sehen, wie beispielsweise die Aktionen in Österreich sich entwickeln werden. Denn die Leute sind ja doch ziemlich aktiv und nicht viele lassen sich ein Alpha für ein Omega vormachen.
Deine Wortspiele immer. Also die Verschwörungstheorien, die sprießen jetzt aus der Erde, was diesen Begriff eben angeht, Omikron. Und da ist zum Beispiel veröffentlicht worden ein Anagramm. Also das heißt ja, dass man aus denselben Buchstaben eines Wortes andere Worte zusammensetzen kann. Und hier wurde eben aus Omikron moronic zusammengesetzt, was in der englischen Sprache ein Mangel an Feinfühligkeit zeigt und eher jemanden als dumm, als debil dastehen lässt. Also die wörtlichen Übersetzungen für das Adjektiv moronic sind schwachsinnig, dämlich, geistesschwach, debil, stumpfsinnig, idiotisch und so weiter. Stupide gibt es ja dann auch noch. Also das ist das eine. Das ist natürlich reiner Zufall. Und ich möchte das auch nur als eine der vielen Verschwörungstheorien kennzeichnen. Das zweite ist, es hat im Jahr 1963 einen Hollywood-Film gegeben und der hieß Omikron. Haben wir auch eingestellt und da heißt es, Omikron steht auch für Endgame, für Endspiel. Und in diesem Film mit Renato Salvatori und Ugo Gregorietti, dass dort ein Alien einen Körper eines Fabrikarbeiters, eines Erdlings übernommen hätte um den Planet den Planeten kennenzulernen und so seine eigene Gattung und Art auf diesen Planeten Erde kommen zu lassen, um diesen zu übernehmen.
Ja, also nicht, dass das jetzt heißt, dass wir jetzt anfangen, uns mit Außerirdischen dieser Art zusammenzusetzen, aber was hier wichtig ist, ist, dass in diesem Film Omikron tatsächlich das Endspiel auch der Welt dargestellt wurde unter diesem Begriff Omikron. Auch das ist eben halt genau wie dieses zusammengesetzte neue Wort aus den Buchstaben Omikron, was wir gerade vorher hatten, ist es also eine Situation, die einfach nur mal so ein bisschen zur Anregung vielleicht dienen soll, aber natürlich keine wissenschaftliche Expertise enthält.
Ja, es ist eher der Unterhaltungspart dieser Sendung.
Genau so ist es.
Ja, und das muss auch mal sein in diesen Zeiten. Was jetzt nicht gerade zum Unterhaltungspart gehört, aber ein Bibeltext ist, ich habe es vorhin nämlich schon angekündigt, dass wir dazu noch kommen, in der Johannes-Offenbarung heißt es, zum jüngsten Gericht, zum Nadelöhr kann man auch sagen, siehe, ich komme bald. Ich werde das Gericht bringen und jeglichem geben den Lohn seiner Werke. Und jetzt wird hier wieder deutlich gemacht, was uns überhaupt nur noch hilft in dieser Zeit. Und es heißt weiter, ich bin der Schöpfer und der Richter, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Selig sind, die meine Gebote halten, dass sie eingehen mögen durch die Tore in die neue Stadt, dass sie essen mögen von den Früchten des Lebens.
Ja, das spricht für sich.
Ja, Andreas war jetzt nicht vorbereitet, dass ich ihn hierzu nochmal befrage.
Ja.
Ja, wir haben ja auch ausführlich schon darüber gesprochen und tun das weiter im Abendgebet. Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz eingehen auf einen bei der Taz, das ist ja deine Lieblingszeitung, Andreas, schön links und rot und grün und alles drin, was man braucht. Die haben einen Artikel veröffentlicht, der heißt Demokratie weltweit auf dem Rückzug. Regierungen werden immer autoritärer. Und da heißt es, zieht sich über demokratische Gesellschaftsordnungen ein perfekter Sturm zusammen? Davor warnt jedenfalls ein am Montag veröffentlichter Report über den globalen Zustand der Demokratie. Sein Fazit, die Welt werde zunehmend autoritärer. Nicht-demokratische Regime würden in ihrer Repression immer dreister und viele demokratische Regierungen liefen Gefahr, rückfällig zu werden, indem sie im Zusammenhang mit Covid-19-Restriktionen Taktiken übernehmen, die die Meinungsfreiheit einschränken und die Rechtsstaatlichkeit schwächen.
Da kann ich auch wenig zu sagen und da war ich jetzt ganz ohr und auch ganz aktiv dabei, aber es spricht auch für sich, das ist eben halt die Sichtweise der Taz.
Ja, wir haben den Artikel heute eingestellt, der ist relativ übersichtlich und man sollte sich den in Ruhe einmal durchlesen, um doch zumindest hier etwas getröstet feststellen zu können, Es wird schon bemerkt, was hier gerade auf der Erde passiert. Und da werden sogar Studien darüber veröffentlicht. Ja, und es gab am 25. November, also vor 4 Tagen, ein Interview mit Olaf Scholz im ZDF. Deine Lieblingsmoderatorin Marietta Slomka hat dieses Interview geführt. Und es ist vielleicht doch ganz schön oder wichtig, dass wir da noch mal drauf zu sprechen kommen, bevor wir dann zu den neuen Informationen kommen, Andreas, die du bekommen hast, die auch hier sehr wichtig sind. Aber gerade mit Blick darauf möchte ich das noch kurz zitieren. Marietta Slomka hat Olaf Scholz gefragt, glauben Sie denn jetzt selbst, dass 2G und 3G und noch weitere Impfappelle dieses rasante Wachstum bremsen werden? Oder sagen Sie das jetzt aus Rücksicht auf die FDP, die sich ja noch in so einer relativ steilen Lernkurve befindet, was Corona angeht? Und Herr Scholz antwortete, das sind ja doch sehr präzise, sehr weitreichende Maßnahmen, die über alles hinausgehen, was in letzter Zeit gegolten hat. Und vor allem, wenn sie überall eingesetzt und realisiert werden, dann hat das einen massiven Effekt. Aus meiner Sicht, sagt Scholz, muss man aber deshalb ja auch der Krisenstab die Lage regelmäßig beobachten und daraus die notwendigen Schritte ableiten. Und es darf niemals jemand geben, der sagt, irgendetwas geht nicht. Wenn es notwendig ist, muss es getan werden. Und dann führt Herr Scholz weiter aus. Dazu zählt ja zum Beispiel auch in dem Regime, also er spricht jetzt auch von einem Regime, das hier ja gesetzlich scharf neu gestellt worden ist, die Möglichkeit, Kontaktbeschränkungen zu verhängen, wenn es erforderlich ist. Also das ist, sagt er, ein ganz großes Waffenarsenal. Und es geht jetzt darum, es nicht nur zu zeigen, sondern auch zu nutzen, wo es notwendig ist.
Ja, das ist eine unglaubliche Offenbarung, die er da bringt. Und damit bringt er das auch auf den Punkt, wie diese Welt momentan einzuschätzen ist. Also er hat mittlerweile den Begriff der Demokratie offenbar selbst ad acta gelegt und sieht sich jetzt als Führer eines neuen Regimes, welches gerade aufgebaut wird. Und wenn das nicht der totalitäre Anspruch ist, der dahinter steht, denn mit Regime und Diktator wurden eigentlich solche Länder wie Nordkorea oder eben halt China betitelt. Aber jetzt gibt es einen neuen Bundeskanzler, der das für sich jetzt auch in Anspruch offenbar nimmt. Ist schon eine sehr, da muss man schon mal durchatmen.
Ja, also wir sollten das Wording nicht vergessen. Er spricht von einem ganz großen Waffenarsenal. Auch wahrscheinlich jetzt mit Blick auf das, was morgen passiert.
Und zwar Waffen gegen das Volk.
Ja. Das sind also die Durchsetzungsmaßnahmen gegen vor allem die Ungeimpften.
Genau, früher hatte man Waffen, um sich gegenüber Feinde von außen zu wehren. Und jetzt hat man Waffen, um das Volk im Inneren anzugreifen. Das heißt, es ist also keine Verteidigung mehr, sondern ein Angriff. Und die Verteidigung nicht mehr nach außen, sondern der Angriff nach innen. Und das ist das, was man als Staatsstreich bezeichnet.
Marietta Slomka vom ZDF fragt ihn zum Schluss, wie sieht's aus mit der Impfpflicht? Und da sagt er unumwunden die drei Worte, ich bin dafür.
Ja, auch klar, ist ja logisch, bei Totalitär und bei Regime ist das normal, dass er das sagt.
Ja, ich habe wir hatten das eingestellt, ich habe mehrere Zuschriften bekommen, dass Familien jetzt panisch die Sachen packen und auswandern wollen.
Ja, das ist offenbar jetzt der Weg. Viele werden jetzt mehr oder weniger in den Gebieten, ich sage mal Richtung Osten gehen, Ungarn eventuell oder in den Bereich des Balkans. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das kann auch nicht jeder und es ist natürlich auch ein sehr gewagter Weg.
Ja, Andreas, du hast darauf hingewiesen, du hast neue Informationen von deinen Informanten, du hast sie mal zusammengestellt. Magst du uns mal sagen, was da Neues bekannt geworden ist?
Ja, es ist alles gar nicht so ganz neu, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen strukturiert. Wir haben ja vorhin jetzt auch schon einige Dinge angesprochen. Wir bewegen uns ja in einer Situation, die ich neulich benannt hatte, mit dem Begriff der Operation Sunrise. Das ist ja ein Begriff, den kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg von 1945 im März und beschreibt die Kapitulation Deutschlands vor den Alliierten. Also die Kapitulation Deutschland vor den Alliierten wird mit dem Begriff der Operation Sunrise in Verbindung gebracht. Und jetzt gibt es eine neue Operation Sunrise und da geht es schon zur Sache. Das heißt, diese paranoide Medienlandschaft und die politische Lage, die nimmt ja im Rahmen dieser Operation offensichtlich ganz neue Dimensionen an. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da mal ein bisschen was sagen. Und ich möchte noch mal einleiten, es ist wichtig, dass wir hier keine Panik machen, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen die Panik vermeiden, die geplant ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also bitte genau zuhören. Der kommende Lockdown, den man jetzt erwartet, und das hören wir jetzt aus den entscheidenden Gremien derjenigen, die man als Notfallboard oder sowas bezeichnen könnte. Dieser kommende Lockdown mag zwar medial befristet sein, so wird man es darstellen. Aber intern ist dem Board, also den Experten, längst klar, das, was hier kommuniziert wird, dass ein Großteil der dann geltenden eingeführten Maßnahmen auf Dauer bestehen bleiben wird. Das ist flächendeckend der Fall. Ob die Impfpflicht jetzt für alle kommen wird und wann, das ist noch nicht ausgemacht. Aber auf jeden Fall wird flächendeckend und auf Dauer 2G eingeführt.
Also wenn der bevorstehende Kanzler die drei Worte sagt, er sei für eine Impfpflicht, dann bleiben eigentlich kaum Fragen offen.
Genau so ist es, aber ich möchte trotzdem den offiziellen Teil aus der jetzigen Situation derjenigen, die in den Ministerien die Sachen umzusetzen haben, dass man deren Stand jetzt mal ganz kurz hier darstellt. Die Begrenzung mit 2G auf den Einzelhandel ist also fest beschlossen, fest. Momentan noch nicht für Supermärkte und Apotheken und Behörden. Fest steht aber auch, dass der Geimpftstatus zeitlich befristet wird. Und zwar nach den EU-Wünschen nach 9 Monaten. Aber Deutschland möchte gerne 6 Monate. Also sie wollen schneller geboostert haben. Da ist Deutschland auch wieder Vorreiter. Und es wird übrigens, das habe ich schon immer erzählt, es werden ja von den Regierungen dann Institutionen wie das IFO-Institut, Ernst & Young und so weiter zu Rate gezogen. Und es gibt da ein weltweites Unternehmen, operierendes Unternehmen namens Accenture. Und das sitzt im irischen Dublin. Und das ist einer der weltweit größten Dienstleister im Bereich der Unternehmens- und Strategieberatung mit über 600.000 Mitarbeitern. Ich finde das mal ganz interessant, dass man solche externen privaten Unternehmen mit reinnimmt, um diese staatlichen Belange hier zu steuern. Auch dieses, in Verbindung natürlich mit dem Militär, was ich schon gerade sagte. Und auch dieses private Unternehmen hat die Staaten ganz massiv beeinflusst und eine Weiterführung der Maßnahmen übrigens vom Corona-Change quasi jetzt zum Climate-QR-Code oder Score fest beschlossen. Also man will also die Klima-Lockdowns quasi direkt dann übernehmen aus den entsprechenden Corona-Maßnahmen. Auch das ist nicht neu, aber ich möchte es nur einmal ganz kurz beim Namen nennen, weil das jetzt offiziell auch verkündet worden ist. Und dabei spielt die so oft zitierte ID 2020 eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Das ist wiederum eine NGO, diese ID 2020, ich erkläre mal, was das ist, die das Ziel propagiert, eine weltweite digitale Identifikationsform zu schaffen, die vor allem den armen Ländern helfen sollen. Mit anderen Worten, die totale Kontrolle, die dahinter steht. Also auch das gehört dazu. Kurz zurück zur Operation Sunrise und den internen Informationen. Es wird einen medialen Fokus auf die Supply Chain Management Lieferketten geben. Und die Knappheit und Lebensmittelversorgung, das haben wir immer wieder gesagt, ist ja bereits eingeleitet und auch für viele sichtbar und wird durch eine PR-Marketing-Agenturstruktur jetzt begleitet. Dazu gehört zum Beispiel Scholz & Friends GmbH in Berlin, die das Ganze dann entsprechend noch mit marketingmäßig begleiten. Man sollte sich also, unsere Zuhörer sollten das wissen, in den nächsten Wochen auf eine weitere extreme Panikmache einstellen, auch zu diesem Thema, dass die Lieferketten zusammenbrechen und Lebensmittelversorgung in Problemen gerät. Es geht also darum, die bereits schon angeschlagene Bevölkerung noch stärker zu traumatisieren, weil es mehr und mehr um das Überleben, nämlich Essen und Trinken gehen wird und hier direkte Überlebensinstinkte getriggert werden sollen. Erinnert sehr stark an dieses Hammer and the Dance. Hier wird getriggert jetzt mit einer neuen Struktur, nämlich Essen und Trinken. Das Überleben könnte in Gefahr geraten. Das ist das, was die Propaganda jetzt offenbar plant. Einer dieser PR-Strategen sagte in einem der Meeting dieser Boards, wir werden für die Lebensmittelversorgung Bergamo-Momente produzieren. Das wird schwer Eindruck machen.
Was heißt das?
Als wir wussten vor einem Jahr 2020 in Bergamo, da hieß es plötzlich überall tote Leichen, die ganzen Sargstapel, die man dann aufgenommen hatte. Es stimmte allerdings nicht, denn die Sargstapel waren aus einem ganz anderen Jahr zusammengestellt worden. Man hat hier quasi eine Propaganda aufgebaut, die real nicht vorhanden war, aber man hat damit eine gigantische Panik produziert, weil man mit diesem Bergamo-Beispiel, was man dort propagiert hat, die Menschen eine massive Angst gebracht hat. Und nochmal, es ist aus meiner Sicht wichtig, diese gewollte Panikmache hier klar zu benennen, um vorbereitet zu sein, denn das ist eine wirklich kaltblütige Propaganda, die hier schlicht aus meiner Sicht zu einer Agenda gehört und die man durch den Informationsvorsprung natürlich dann auch gut bearbeiten kann. Dazu noch ein weiteres Beispiel aus einem englischen Insider. Da gibt es eine Quelle, Die Situation in England, die man uns neulich erklärt hatte, war bei weitem nicht so dramatisch wie dargestellt, dass plötzlich nichts mehr lief. Und das war auch so eine Bilder- und Propagandashow. Wir befinden uns also jetzt in einer Operation der totalen Propaganda. Wir sind also da in einer Art, das ist fast eine Art Kriegsrhetorik, die ich hier anschlage, aber es erinnert mich auch sehr stark daran. Und damit sollen letztendlich die Menschen natürlich weichgekocht werden. Und sollen die massiven Reduktionen des Warensortiments und die Preisexplosion und den Ausschluss der Ungespritzten akzeptieren. Das ist das Ziel. Stichwort übrigens Ungespritzte vielleicht nochmal. Medial und politisch wird bereits eine Kommunikation- und Schuldkampagne vorbereitet. Ursächlich ist ganz klar, das Virus muss für alles herhalten. Und die Ungeimpften sollen in die moralische Haftung genommen werden. Also durch die parallel inszenierten Überlebensängste könnte sich ein großer Teil der Bevölkerung auch hier einfangen lassen, nach dem Motto, ohne die Ungeimpften hätten wir diese Lage ja gar nicht und die sind selber schuld und sollen ihre Lebensmittel ja woanders kaufen.
Ja, wir benutzen jetzt immer wieder das Wording ungeimpft und geimpft. Wir müssen da immer wieder auch uns selber ein bisschen zurechtrücken, denn eigentlich sprechen wir über die Ungespritzten und Gespritzten oder auch die sich die Nadel setzen lassen oder nicht. Aber unterm Strich kommt natürlich immer dasselbe raus.
Ja, ich nutze hier die Begrifflichkeiten, weil sie eben halt in den entsprechenden Boards. Ich habe hier originale Unterlagen zum Teil, wo wir dann eben halt reinsehen können, was dort gerade dargestellt wird. Und da steht es natürlich anders drin. Und ich habe daraus natürlich auch vieles dann rausgenommen über Copy and Paste mit verschiedenen Kommentaren dann versehen, um euch hier eine möglichst kurze und prägnante Überblickssituation zu bringen, weil das sind ellenlange Berichte, die hier angekommen sind. Man darf nicht vergessen, dass es also darum geht, weitere Urängste bewusst zu triggern. Also jetzt nicht nur die Corona, sondern das Virus, sondern jetzt auch noch den Hunger. Und diese mediale Angstkampagne der letzten 2 Jahre hat ja schon Früchte getragen im Rahmen dieser Hammer-and-Dance-Aktion. Wir hatten darüber berichtet im letzten Jahr, wo das Bundesinnenministerium die Ängste der Menschen schüren sollte, nach dem Motto, die Kinder sollten das Gefühl haben, Oma und Opa sterben, weil sie eben halt keine Maske auf hatten und so weiter. Also ganz furchtbare, kaltblütige Effekte, die hier eingesetzt wurden. Und dadurch ist natürlich ein Gewöhnungseffekt schon eingesetzt, nämlich dieses Druckes von oben. Wenn dieses Spiel jetzt aufgehen würde, dann würde die Falle auch zuschnappen und das gilt es natürlich zu vermeiden. Also diverse Consultants dieser großen Unternehmungen, Unternehmens- und Strategieberatungen, die diese Ministerien beraten, sprechen also schon von einer FBDT, das ist also Food Beverage Delivery Triage. Und diese Triage kennen wir, also es geht um Getränke und es geht um Essen und um die Belieferung von diesen Mitteln im Rahmen einer Triage. Triage kommt aus dem Krieg und bedeutet, dass ein Arzt zum Beispiel im Rahmen einer Katastrophe festlegen muss, wenn er ganz viele Schwerverletzte hat, wen behandelt er jetzt als erstes? Und dazu muss er dann quasi einschätzen können nach dem Motto, wer hat die höchste Überlebenschance, dass ich nicht meine Zeit, ich sage mal, nutze für jemanden, der eigentlich gar keine Chance mehr hat. Das sind ganz schwere Aufgaben. Also hier werden solche Begrifflichkeiten schon bereits benutzt in diesem Zusammenhang. Das finde ich bedenklich.
Ja, es sind ja immer die Szenarien, die hier dargestellt werden, die stattfinden vor Ort in Ministerien, bei den Staatssekretären, aber auch in diesen Logistikgruppen und eben auch den Planern, diesen sogenannten Unternehmensberatern, Ernst & Young und so weiter, die sitzen da mehr oder weniger zusammen und beraten über das, was künftig passiert. Und eben nicht nur im Sinne der Bürger, sondern was du hier gerade berichtest, das sind ja, ich will es gar nicht als Pläne bezeichnen, aber es sind die Strategien und die Szenarien, auf die es zusteuert. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man einfach da schon mal Abschied nimmt von der Würde des Lebens und sagt einfach, ja, also die kriegen wir jetzt hier nicht auch noch unter, die können nicht mehr behandelt werden. Ja, ja, wir untersuchen jetzt auch nicht weiter, warum wir in den letzten Jahren zigtausende Krankenhaus- und Intensivbetten abgebaut haben. Jetzt sind wir halt Status quo, wir haben nicht genügend Betten. Und dann muss schon mal der eine oder andere, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, über die Klinge springen.
Ja, und man erkennt hier schon eine ganz klare Agenda. Es wird zum Beispiel in Erwägung gezogen, dass die Lebensmittelbelieferung nach diversen Parametern festzulegen ist. Also wie zum Beispiel Hotspots oder auch das Wohlwollen der Bevölkerung. So nach dem Motto, wenn wir da Gebiete haben, wo die Bevölkerung besonders kritisch gegenüber dem Regime ist und dem Regimeführer Herrn Scholz, der ist ja dann Regimeführer, der Regimekanzler Scholz, auch ein schöner Begriff. Also Weltinnenministerin Baerbock trifft sich dann mit dem Regimechef Scholz. Und das sind noch deren eigenen Begriffe. Und das ist schön, also es ist gar kein Bashen, sondern wir nutzen nur ihre eigen genutzten Begriffe. Also das ist schon, man könnte also zentral entscheiden, welcher Landkreis bestimmte Warengruppe nicht mehr oder beziehungsweise nicht mehr vollständig geliefert bekommt. Kommen wir kurz zur aktuellen Situation, zur Versorgungslage, das ist nicht zu lang wird. Noch ist die Lebensmittelversorgung nicht massiv beeinträchtigt, auch wenn das Hamstern, das erkennt man nämlich, die Lagerbestände beeinträchtigt. Man geht also derzeit von einem 12-68% geringeren Lagerbestand bei allen wichtigen Warengruppen aus gegenüber dem Vorjahr, also 12-68% weniger. Das ist also schon eine ganze Menge. Das sind natürlich riskante Zahlen und wenn jetzt Lieferketten in bestimmten Bereichen noch zusätzlich reißen würden, dann ist der Mangel natürlich auch ganz schnell sichtbar. Eine kurze finale Einschätzung nochmal dieser heutigen Bewertungen. Die möchte ich hier kurz machen. Es wird immer klarer aus meiner Sicht, dass eine vorgegebene Agenda ohne Zufälle und Fehler hinter all diesen Entwicklungen der letzten 2 Jahre steht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Es gibt offenbar auch für jede Abweichung, die wir haben, irgendwelche alternativen Pläne. Das muss über Jahrzehnte vorbereitet sein, was ich hier sehen kann. Intern übrigens in diesen Expertengruppen fällt der Begriff Controlled Touchdown. Also ein kontrollierter Aufschlag und diesen Eindruck, den habe ich ehrlich gesagt auch, wenn ich das hier alles durcharbeite, was wir hier bekommen. Und wenn die Menschen nicht wach werden, dann besteht die Gefahr dieses Points of No Return, also keine Umkehr mehr. Aber ich glaube, es wird so sein, dass die Menschen die Gefahr sehr wohl merken und das umkippen. Und wenn es nicht so umkippt, dann kippt es von einer anderen Seite um. Diejenigen, die fest mit dem Boden verbunden sind und mit dem Licht verankert, indem sie die Hände nach oben nehmen und verankern sich mit dem Licht. Und der Sturm zieht auf. Wer oben und unten gleichzeitig fixiert ist, der kann nicht umgeweht werden. So einfach ist das Ganze. Licht am Horizont lassen und weiter. Was ich hier mache, ist eine reine, gerade eben gemacht habe, eine reine materielle Aufarbeitung der Situation. Das hat mit der geistigen Situation in diesem Fall gar nichts zu tun. Ich trenne das hier an dieser Stelle, ist nicht zu trennen, aber dann wird das alles zu verwischt, dann kann man gar nichts mehr zuordnen. Und so ist es wichtig, trotz alledem für diejenigen, die nämlich wissen, dass unser Gehirn nicht nur aus einem Teil des Verstandes besteht, sondern auch aus einem geistigen Teil, der hier jetzt nochmal angesprochen sein soll, bleibt auf dieser Ebene und steuert euren Verstand unter der geistigen Führung und dann braucht ihr auch keine Angst zu haben, sondern ihr könnt diese Information von gerade hervorragend einordnen und lasst euch eben nicht in diese Panik bringen. Also wenn uns jemand sagt, wir würden Panik machen, hat er es nicht verstanden, sondern es geht darum, genau die Panik zu vermeiden, weil die Menschen wissen müssen, dass genau diese Panik nämlich jetzt geplant ist. Und ich bitte hier nochmal, Abdroschin hat in seinem Buch Im Lichte der Wahrheit genau diese großen Zusammenhänge wirklich beschrieben, sodass man sie verstehen kann und auch durchleben kann und man dann nicht in einen Glauben kommt, sondern in eine Überzeugung und Überzeugung entsteht nur durch Wissen. Und Wissen kann man nur dann erfahren, wenn man es selbst durchlebt hat. Wissen ist nicht, wenn ich beispielsweise an einer Universität ein Wissen eingetrichtert bekomme, was andere in den vorherigen Generationen sich zusammengebastelt habe und ich dieses Ding kritiklos aufnehme und dann wieder nachbeten kann. Das ist eine Indoktrinierung, das ist eine Abrichtung. Da können richtige Elemente drin sein, da können falsche Elemente drin sein. Das ist nicht eine komplette Wertung und sagen, es ist alles falsch. Wir müssen, um zu eigenen Richtungen zu kommen, uns selbst anstrengen und alle Dinge durchleben, nicht um gläubig zu werden, sondern überzeugt zu werden und vor allem uns Wissen anzueignen. Und das ist eben halt ein schwerer Weg. Glaube ist mehr oder weniger ein Trägheitsmoment, welches man nutzt und sagt, oh, ich hänge mich da mal ran und glaube das mal auch. Das tut mir irgendwie gut. Das ist eben nicht gemeint. Nein, nein, es ist schon mit Anstrengung verbunden, aber das kann unglaublich Freude auch machen. Ich habe gemerkt, wie ich durch dieses Studium der Bücher Im Lichte der Wahrheit für mich plötzlich die sachlichen Dinge, die wissenschaftlichen Dinge plötzlich ganz anders zuordnen konnte und ganz anders verstanden habe. Und Verstehen geht nur durch Erkennen und durch Eigenerleben. Und dazu gehört die Intuition maßgeblich dazu.
Ja, und ich werde noch mal ganz irdisch, weil ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass aufgrund dessen, was du uns hier gerade alles von deinen Informanten berichtet hast, dass wir eine Sache erkennen können, auch wenn hier immer wieder Zuschriften von manchen ankommen, ja, also bei uns im Supermarkt ist alles tippitoppi, ne? Also supi supi, wir kriegen hier alles. Unser Problem ist immer, dass wir ein bisschen zu früh dran sind. Ich möchte uns damit nicht hervorheben, sondern ich möchte auf den zwingenden Umstand hinweisen, dass ihr bitte euch vorsorgt, dass das, was ihr vielleicht noch nicht im Stock habt, dass ihr euch das noch kauft, jetzt, wo es geht. Vor allem diejenigen, die sich die Spritze nicht setzen lassen wollen, dass die vor allem nachhaltig vorsorgen. Also nicht für 10 Tage, wie vom Katastrophenschutzministerium empfohlen und auch nicht für einen Monat, sondern für einen längeren Zeitraum. Halbes Jahr, vielleicht sogar Jahr. Ich weiß, das kann sich nicht jeder leisten. Aber wenn man einkaufen geht, dass man einfach ein zweites Paket Nudeln jedes Mal mitnimmt und wieder und ein paar Ölsardinen oder Thunfisch in Öl, bitte nicht in Wasser, sondern in Öl, damit ihr wirklich Kalorien habt, weil es geht irgendwann darum, dass man genügend Kalorien zu sich nimmt. Noch sind wir in der Phase, wo wir sagen können, wir achten darauf, dass wir nicht zu viele Kalorien zu uns nehmen. Irgendwann gibt es nicht mehr genügend Kalorien, wenn es nicht genügend Essen gibt, nicht genügend Lebensmittel. Des Weiteren, ich weise immer wieder darauf hin und werde auch nicht müde. Wer es kann, soll selbst vorsorgen. Ich habe gerade wieder von Bekannten gehört, die haben diese Gärtnersäcke. Also es gibt ja Säcke, in die man Erde füllt und wo man Pflanzen ansetzen kann und hochziehen kann. Und die können bis zum Ende da auch drin bleiben. Wer solche Säcke hat und die mit Erde füllt und sie in sein Haus stellt, in seine Wohnung stellt, oder eben in eine Ecke, wo es jetzt nicht so sehr stört, in ein Abstellzimmer, ans Fenster. Und da seine Pflanzen, ob das Tomaten sind, ob es Paprika, Gurken oder Kartoffeln sind, selber zieht. Kartoffeln ist natürlich so eine Sache, weil dann habt ihr vielleicht in so einem Sack 3 Pflanzen und habt am Ende dann 30 oder 40 Kartoffeln. Aber es ist immer noch besser als gar nichts. Und ich denke, es ist jetzt wirklich die Zeit, wo auch hier man seiner Empfindung folgen sollte und nicht dem materialistischen Denken. Das Materialistische ist, naja, die werden das schon irgendwie richten. Aber dass sie das nicht tun werden, wissen wir spätestens seit heute, nach dem, was du alles vorgetragen hast, worüber man in den Entscheidungsriegen diskutiert und was angedacht ist. Und sorge in der Zeit, dann hast du in der Not. Noch ist die Zeit, noch könnt ihr mit eurem Einkaufswagen durch einen Supermarkt gehen und einfach einkaufen. Auch Kerzen, auch Streichhölzer. Auch das wird ja alles, wie du auch schon angedeutet hast, irgendwann nicht mehr möglich sein. Dass dann die Non-Food-Abteilungen noch weiter offen sind in den großen Märkten und die Gartenbaucenter geschlossen sind. Seht zu, dass ihr Saatgut da habt, dass ihr euch Naturdünger besorgt, dass ihr das alles parat habt, wenn auch das Frühjahr losgeht und ihr eventuell feststellt, A, kann ich gar nicht mehr einkaufen gehen, weil ich keinen QR-Code habe, B, gibt es überhaupt kein Saatgut mehr. Also das heißt, Vorsorge bitte jetzt. Ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen, das ist Reitschuster. Der darf ja leider bald nicht mehr in die Bundespressekonferenzen, aber er war wieder mal in einer in den letzten Tagen und da ging es darum, wie viel Geimpfte, Gespritzte befinden sich derzeitig auf Intensivstationen. Und die ganzen Pressesprecher werden ja nicht müde zu behaupten, dass es ganz viele Ungeimpfte, Ungespritzte sind, also Steffen Seibert, das ist der berühmteste, der hat zum Beispiel am 8. November gesagt, die allermeisten derjenigen, die jetzt schwer an Corona leiden und deswegen im Krankenhaus und auf der Intensivstation liegen, sind ungeimpft. Oder Die nächste Aussage stammt von Herrn Güldi. Wenn wir uns aber die Situation in den Krankenhäusern und den Intensivstationen insbesondere ansehen, dann sehen wir da natürlich gehäuftes Auftreten von Ungeimpften. Und das ist überproportional. Offenbar behaupten die das aber einfach und haben überhaupt keine Zahlen. Denn es ist zu Wort gekommen bei der Bundespressekonferenz Professor Marx von der DIVI, also das ist die Institution, die dafür zuständig ist, diese Zahlen zu veröffentlichen bzw. zu verarbeiten. Und Reitschuster fragt ihn, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 1662 Patienten sind mit Covid-19 letzte Woche in den Intensivstationen aufgenommen worden. Nun hört man aus Bayern und anderen Bundesländern, dass ein großer Teil der Intensivpatienten geimpft sei. Frage an Sie, Herr Professor Marx, wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren? Und da antwortet er, sehr, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf der Intensivstation geimpft und nicht geimpft sind. Die Frage ist richtig und wichtig. Wir haben als DIVI jetzt auch entsprechend Vorbereitungen getroffen mit dem RKI gemeinsam, dass wir sehr schnell diese wichtigen Informationen erfassen, haben wir aber noch nicht zur Hand. Von daher kann ich die Frage leider nicht beantworten. Heißt das, Andreas, dass diese Pressesprecher der Bundesregierung Propheten sind oder hellsichtig sind wie Herr Spahn?
Also ich würde es einfach sagen, sie lügen. Und zwar ganz einfach lügen. In dem Moment, wenn ich nämlich etwas behaupte, ohne es zu wissen, und das noch, wenn ich in einer Funktion bin, wo ich also im Rahmen einer Bundespressekonferenz dort eine führende Position habe, und ich weiß es zwar nicht, die Zahlen liegen nicht auf dem Tisch, aber ich behaupte einfach irgendetwas. Und das in solchen Dingen, wo es um die Einschränkung der Grundrechte geht, wo es im Prinzip darum geht, Menschen gegen ihren Willen in einer Art Inhaftierung zu bringen. Denn die Situation, dass es heißt, dass Menschen, die dann genetisch eben nicht gespritzt wurden und damit genetisch eben nicht den Anforderungen der Bundesregierung entsprechen, dass die dann Nachteile haben im Leben. Da haben wir ganz dunkle Situationen in unserer Geschichte schon mal gehabt, wo es genetisch da Probleme gab, wo man Menschen ausgeschlossen hat aus dem normalen Leben. Und wenn dann irgendwann mal so dieser Ruf so komplett mehr oder weniger, habe ich das Gefühl, ruiniert ist, dann ist man auch ganz einfach bereit, irgendetwas rauszuhauen, weil man sagt, es ist eh vorbei. Und das ist übrigens auch eine gute Nachricht, weil das System komplett ausgespielt hat. Komplett. Ob die jetzt auch sagen oder nicht, es spielt irgendwie aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, überhaupt keine Rolle mehr. Und was da der Herr Seibert da von sich gegeben hat, spricht dafür, dass er wahrscheinlich kein Prophet ist, sondern es ist ihm eigentlich mittlerweile egal. Das empfinde ich übrigens als verachtend gegenüber den Menschen, die allen Ernstes glauben. Da sitzen hochwertige Leute, die nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten.
Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt schon Zahlen, wie viele Ungespritzte und Gespritzte in Krankenhäusern liegen, allerdings aus anderen Ländern, wie USA oder Israel oder asiatische Länder. Aber Deutschland war bislang noch nicht in der Lage. Ich möchte vielleicht am Ende noch die Pressesprecherin der Bundespressekonferenz, Frau Fietz, hier kurz wiedergeben, was eben auch Reitschuster gemacht hatte. Die sagte wörtlich im Brustton der Überzeugung am 29. Oktober, vielleicht überzeugt es ja auch den einen oder anderen, dass sich jetzt auf den Intensivstationen unter den Covid-Patienten überwiegend Menschen finden, die nicht geimpft sind. Sodass also sehr deutlich und augenfällig wird, dass eine Impfung schützen kann, beziehungsweise eine Nichtimpfung zu einer Hospitalisierung mit Behandlung auf der Intensivstation führen kann. Zitat Ende. Und dann weiß man, es sind dann, wenn also diese Propaganda hier weiter aus Berlin kommt, dann sind es letztendlich auch die Ungeimpften, die überall in den Stationen liegen und dafür sorgen, dass zum Beispiel wichtige Operationen bei Krebs- oder Herzpatienten nicht mehr vorgenommen werden. Und dann hat man wieder Schuldige. Und das sind eigentlich die allerdeutlichsten Beispiele für wirkliche Propaganda. Denn diese Herrschaften beziehen sich nicht auf öffentliche Zahlen, sondern sie greifen sie de facto aus der Luft und setzen diese Behauptungen in die Welt, die dann von den Mainstream-Medien willig aufgegriffen und verbreitet werden. In diesem Sinne, wir sitzen hier alle als Beisitzer bei einem Gerichtsprozess dieser Welt, unseres Landes, aber nicht nur eben unseres, sondern vieler Länder und dürfen etwas beobachten, was hoffentlich bei uns allen schwere und tiefe Seelenbeeindruckungen hinterlassen wird, weil nur Erkenntnis zum Erwachen führt. Und da wir in einem Erwachungsprozess weltweit stehen, dürfen wir diese Chance ernst nehmen und miterwachen. Und ich habe gestern ein Video eingestellt, da geht es um Astrologie und was alles bevorsteht. Da kennen wir uns gar nicht aus, aber was Silke Schäfer da gesagt hat, das deckt sich hundertprozentig mit dem, was eben in der Welt gerade passiert. Und sie sagt auch, bleibt im Vertrauen.
So ist es. Historische Zeiten, wir werden sie gemeinsam stabil durch den Wandel begleiten.
Du, heute pfeift aber ein anderer.
Ja, heute lasse ich pfeifen.
Bis heute Nachmittag.
Alles Liebe.